From the conference center.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 182. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Missionarschor von der Missionarsschule in Provo. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Präsident
Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters, Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur zweiten Versammlung der 182. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen, sowie die vielen Zuschauer, die in Pfahlzentren auf der ganzen Welt die Satellitenübertragung dieser Konferenz verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Missionarschor von der Missionarschule in Provo in Utah unter der Leitung von Douglas Branchley und Ryan Eggett mit Bonnie Goodliffe an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Ehre sei unserem Herrn. Das Anfangsgebet spricht dann Elder William R. Walker von den 70ern.
Our Father in heaven,
Vater im Himmel, mit dankbarem Herzen kommen wir zu dir zu Beginn dieser wunderbaren Konferenzversammlung. Wir sind dir sehr dankbar, Vater, dass wir in einer Zeit leben dürfen, da Propheten und Apostel auf der Erde sind. Wir sind dankbar, dass wir von ihnen unterwiesen werden können in diesen Konferenzversammlungen. Wir sind dankbar, dass wir heute Gelegenheit haben, die Hand zu heben, um diejenigen zu bestätigen, die von der ersten Präsidentschaft uns vorgelegt werden. Wir bitten um deinen Segen, dass wir im Herzen und im Leben das ausüben, was uns berechtigt, diese Führer zu unterstützen. Wir sind dankbar für die Leitung und Führung, die wir von unserem Propheten bekommen, Präsident Thomas S. Monson, und bitten dich um deinen Segen für ihn und seine Ratgeber und Präsident Packer und all die anderen von den 12 und diejenigen, die mit ihnen zusammen dienen und dieses große Werk voranbringen. Wir bitten dich um deinen Geist. Möge er reichlich bei uns sein in dieser Versammlung, bei jedem, der hier sprechen wird. Möge er die Kraft haben, seine Botschaft zu überbringen, und mögen wir erbaut werden und aufgerichtet werden, indem wir an dieser wunderbaren Konferenzversammlung teilnehmen. Wir lieben dich, Vater, und beten darum dankbar. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Präsident Dieter F. Uchtdorf.
Präsident Dieter F. Uchtdorf wird Ihnen jetzt die leitenden Amtsträger und die Gebietssitziger der Kirche zur Bestätigung vorlegen. Danach verliest Bruder Robert W. Cantwell, der geschäftsführende Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche, den Jahresbericht. Nach ihm legt Bruder Brooke P. Hales, der Sekretär der ersten Präsidentschaft, den statistischen Bericht der Kirche für das Jahr 2011 vor.
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain.
Brüder und Schwestern, es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigen. Henry Benyon Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel bestätigen, sowie als Mitglieder dieses Kollegiums Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson und Neil L. Anderson. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die 12 Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es bitte auch. Elder Stephen E. Snow ist als Mitglied der Präsidentschaft der 70er-Kollegien entlassen worden. Wer sich unserem Dank anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder Richard J. Maines als Mitglied der Präsidentschaft der 70er-Kollegien bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Gibt es Gegenstimmen? Es wird vorgeschlagen, dass wir mit Dank Elder Gerald Jean Cousset und Elder Gary E. Stevenson als Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er entlassen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wir schlagen vor, nach vielen Jahren treuer und erfolgreicher Arbeit zu entlassen Bischof H. David Burton, Bischof Richard C. Edgley und Bischof Keith B. McMullen als präsidierende Bischofschaft und sie als Generalautoritäten zu emeritieren. Wer sich unserem Dank anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder zum 1. Mai 2012 als Gebietssiebziger entlassen.
Richard K. Ahaji, Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arusho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler and Scott
D. Whiting. Wer sich unserem Dank für den hervorragenden Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir mit aufrichtigem Dank Schwester Julie B. Beck, Schwester Sylvia H. Allred und Schwester Barbara Thompson als Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung entlassen. Wir entlassen außerdem etliche Mitglieder des FAV-Hauptausschusses. Wer sich unserem Dank für die außergewöhnlichen Leistungen und das Engagement dieser Schwestern anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder als Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er bestätigen: Craig A. Carden, Stanley G. Ellis, Larry Echo Hawk, Robert C. Gay und Scott D. Whiting. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wer dagegen ist, zeige es durch das gleiche Zeichen. Es wird vorgeschlagen, dass wir Gary E. Stevenson als präsidierenden Bischof der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigen, mit Gerald Jean Cosset als erstem Ratgeber und Dean Myron Davies als zweitem Ratgeber. Wer dafür ist, zeige es bitte. Ist jemand dagegen? Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder als neue Gebietssiebziger bestätigen:
Pedro U. Adur, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Franziska D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyon, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Alan Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel
Jirenia Tavia. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Ist jemand dagegen? Es wird vorgeschlagen, dass wir Linda Kerr Burton als Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung bestätigen, mit Carol Mansell Stevens als erster Ratgeberin und Linda Sheffield Reeves als zweiter Ratgeberin. Wer dafür ist, zeige es. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie gegenwärtig im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Präsident Monson, soweit ich es beobachten konnte, wurden die gemachten Vorschläge im Konferenzzentrum einstimmig angenommen. Vielen Dank, Brüder und Schwestern, für Ihre Unterstützung und für Ihren anhaltenden Glauben, Ihr Engagement und Ihre Gebete. Wir bitten nun, die neu berufenen Generalautoritäten sowie die Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung nach vorn zu kommen und ihren Platz auf dem Podium einzunehmen.
There are the sisters.
Da kommen die Schwestern.
And the brethren.
Und die Brüder. Vielen Dank. Bruder Cantwell verliest nun den Bericht der Buchprüfungsabteilung für das Jahr 2011. Ihm folgt Bruder Hales.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
An die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Liebe Brüder, wie durch Offenbarung in Abschnitt 120 des Buches Lehre und Bündnisse offenbart und vorgeschrieben, genehmigt der Rat für die Verwendung der Zehntengelder die Ausgaben der Kirche. Dieser Rat setzt sich aus der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel und der präsidierenden Bischofschaft zusammen. Er genehmigt die Budgets für alle Abteilungen und Betätigungsfelder der Kirche und die damit verbundenen Zuweisungen an die kirchlichen Einheiten. Die Einrichtungen der Kirche verwenden ihre Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets und gemäß den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche. Die Buchprüfungsabteilung der Kirche hat auf sämtliche Unterlagen und Systeme den Zugriff, den man braucht, um einschätzen zu können, ob der Ein- und Ausgang von Geldern ordnungsgemäß beaufsichtigt und das Vermögen der Kirche hinreichend geschützt wird. Die Buchprüfungsabteilung ist von allen anderen Abteilungen und Betätigungsfeldern der Kirche unabhängig und ihre Mitarbeiter sind amtlich zugelassene Wirtschaftsprüfer, interne Buchprüfer, diplomierte Prüfer von Informationssystemen und weitere anerkannte Fachleute. Gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen kommt die Buchprüfungsabteilung der Kirche zu dem Schluss, dass die im abgelaufenen Jahr 2011 eingenommenen und ausgegebenen Gelder sowie die Vermögenswerte der Kirche in jeder Hinsicht gemäß den üblichen Verfahrensweisen für die Buchprüfung, bewilligten Budgets und den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche dokumentiert und verwaltet worden sind. Hochachtungsvoll, Buchprüfungsabteilung der Kirche, Robert W. Cantwell, geschäftsführender Direktor.
Die erste Präsidentschaft hat den folgenden statistischen Bericht der Kirche für 2011 herausgegeben. Am 31. Dezember gab es 2.946 Pfähle, 340 Missionen, 608 Distrikte und 28.784 Gemeinden und Zweige. Die Gesamtzahl der Mitglieder betrug Ende 2011 14.441.346. Es gab 119.917 neu eingetragene Kinder in der Kirche sowie 281.312 bekehrten Taufen. Die Gesamtzahl der Vollzeitmissionare betrug Ende des Jahres 55.410. Die Anzahl der Missionare im Kirchendienst belief sich auf 22.299. Viele von ihnen helfen der Kirche von zu Hause aus bei einer Reihe von Aufgaben. Zwei Tempel wurden im Laufe des Jahres geweiht, der San Salvador-Tempel in El Salvador und der Quetzaltenango-Tempel in Guatemala. Der Atlanta-Georgia-Tempel wurde im Laufe des Jahres erneut geweiht. Die Gesamtzahl der weltweit im Betrieb befindlichen Tempel betrug Ende des Jahres 136. Ehemalige weltweit zuständige Amtsträger der Kirche und andere bekannte Mitglieder, die seit dem letzten April verstorben sind, Elder Marion D. Hanks, Elder Jack H. Golson Jr., Elder Monty J. Brough, Elder Ronald E. Pullman und Elder Keith W. Wilcox, ehemalige Mitglieder des Kollegiums der 70er, Schwester Joy F. Evans und Schwester Chieko N. Okazaki, Ratgeberin in der FHV-Präsidentschaft, Schwester Norma Sonntag, Frau von Elder Philip T. Sonntag, einer emeritierten Generalautorität, Schwester Argelia Villanueva de Álvarez, Frau von Elder Lino Álvarez, der als 70er entlassen wurde, und Bruder Wendell M. Smoot Jr., ehemaliger Präsident des Tabernakelchors.
We will now be pleased to hear from Elder Jeffrey R. Holland of the Quorum of the Twelve Apostles.
Wir freuen uns nun, von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor Für gütges Licht. Bevor wir dann von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel hören.
In light of those calls and releases, the first
presidency. Im Lichte der Berufungen und Entlassungen, die von der ersten Präsidentschaft soeben bekannt gegeben wurden, spreche ich sicherlich für alle, wenn ich sage, dass wir diejenigen, die so treu mit uns gedient haben, immer im Gedächtnis und im Herzen behalten werden, genauso wie wir unverzüglich diejenigen ins Herz schließen und begrüßen, die jetzt ihr Amt antreten. Ihnen allen danken wir von Herzen. Heute möchte ich über das Gleichnis Jesu sprechen, worin ein Gutsbesitzer früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter anzuwerben. Nachdem er um 6 Uhr morgens eine erste Gruppe eingestellt hatte, kehrte er um 9 Uhr, um 12 Uhr und um 15 Uhr zurück, um weitere Arbeiter anzuwerben, da die Zeit immer mehr drängte, die Ernte einzuholen. In der Schrift heißt es, dass er um die 11. Stunde, also gegen 17 Uhr, noch ein letztes Mal zurückkehrte und eine letzte Gruppe anwarb. Nur eine Stunde später kamen dann alle Arbeiter zusammen, um ihren Tageslohn entgegenzunehmen. Überraschenderweise erhielten ungeachtet der unterschiedlichen Arbeitsstunden alle den gleichen Lohn. Dies erregte sofort den Unmut der zuerst Angeworbenen und sie sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet. Und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen. Als sie dieses Gleichnis gelesen haben, hatten sie vielleicht ebenso wie diese Arbeiter den Eindruck, dass hier ein Unrecht geschehen sei. Darauf möchte ich kurz eingehen. Zunächst einmal muss man festhalten, dass hier niemand ungerecht behandelt wurde. Die zuerst angeworbenen Arbeiter hatten sich mit dem vollen Tageslohn einverstanden erklärt und bekamen ihn auch. Darüber hinaus waren sie, so stelle ich mir das zumindest vor, sehr froh, Arbeit zu bekommen. Zur Zeit Christi blieb einem durchschnittlichen Familienvater und seinen Angehörigen nicht viel mehr übrig, als von dem zu leben, was der Tag gerade abwarf. Wer weder Arbeit hatte noch einen Ernteertrag, weder Fische fing noch etwas verkaufte, hatte aller Wahrscheinlichkeit nach auch nichts zu essen. Da mehr Männer ihre Arbeitskraft anboten, als gebraucht wurden, hatten diejenigen, die zuerst ausgewählt wurden, unter all denen, die an diesem Morgen auf dem Markt waren, das große Glück. Wenn hier überhaupt jemand Mitgefühl verdient, sind es zunächst einmal diejenigen, die nicht ausgewählt wurden, aber dennoch ihre Familie mit Nahrung und Kleidung versorgen mussten. Mit einigen von ihnen schien es das Glück nie gut zu meinen. Jedes Mal, wenn der Gutsbesitzer im Laufe des Tages zurückkehrte, mussten sie mit ansehen, wie jemand anders ausgewählt wurde. Aber kurz vor Feierabend kehrt der Gutsbesitzer überraschenderweise ein fünftes Mal mit einem bemerkenswerten Angebot zur 11. Stunde zurück. Die letzten verbliebenen Arbeiter, die schon der Mut verlassen hat, bekommen nur zu hören, dass man sie gerecht behandeln werde und nehmen die Arbeit an, ohne den Lohn auch nur zu kennen. Denn ihnen ist klar, dass irgendetwas immer noch besser ist als nichts, was sie ja bis dahin hatten. Als sie sich dann versammeln, um den Lohn entgegenzunehmen, bekommen sie zu ihrer Verwunderung genauso viel wie alle anderen auch. Wie erstaunt sie doch gewesen sein müssen und wie außerordentlich dankbar. Gewiss hatten sie in ihrem ganzen Arbeitsleben noch nie solche Güte erlebt. Vor diesem Hintergrund muss man das Murren der zuerst angeworbenen Arbeiter betrachten. Es ist so, wie der Gutsbesitzer im Gleichnis zu einem von ihnen sagt, und ich wandle es nur leicht ab. Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Du warst mit deinem Tageslohn einverstanden, einem guten Lohn. Du warst froh über die Arbeit, und ich bin sehr zufrieden mit deiner Leistung. Du hast den vollen Lohn bekommen. Nun nimm ihn und freu dich darüber. Und was die anderen betrifft, ich kann mit meinem Geld doch wohl anfangen, was ich will. Dann schickt er diese Frage nach, die jeden, der sie hören muss, damals wie heute, bis ins Mark trifft. Warum solltest du Neid empfinden, nur weil ich gütig bin? Brüder und Schwestern, im Leben wird es immer wieder Zeiten geben, da jemand anders einen unerwarteten Segen erhält oder ihm eine besondere Anerkennung zuteil wird. Darf ich Sie inständig bitten, keinen Anstoß zu nehmen und auch ganz bestimmt nicht neidisch zu werden, wenn das Glück es mit einem anderen gut meint? Uns geht doch nichts verloren, nur weil ein anderer hinzugefügt bekommt. Wir sind nicht bei einem Wettlauf gegeneinander angetreten, bei dem ermittelt wird, wer der Reichste, der Begabteste, der Schönste oder auch nur der Gesegnetste ist. Der Wettlauf, bei dem wir tatsächlich angetreten sind, ist der gegen die Sünde. Und Neid ist ganz gewiss eine besonders verbreitete. Außerdem ist Neid ein Makel, der einen nicht so ohne weiteres loslässt. Natürlich leiden wir ein wenig, wenn uns das Pech irgendwie verfolgt, aber der Neid verlangt uns ab, dass wir auch wegen all des Glücks, das allen anderen zufällt, genauso leiden. Sind das nicht herrliche Aussichten? Nur weil es jemand anders gut trifft, bricht für einen selber wieder einmal die saure Gurkenzeit an. Ganz zu schweigen von dem Verdruss, der sich am Ende einstellt, wenn man erkennt, dass Gott tatsächlich gleichermaßen gerecht und barmherzig ist und alle, die bei ihm stehen, zu Verwaltern seines ganzen Vermögens macht, wie es in der Schrift heißt. Die erste Lehre, die wir aus dem Weinberg des Herrn ziehen, lautet also: Begehren, Schmollen oder das Herunterziehen eines anderen hebt einen selbst nicht auf eine höhere Stufe. Auch verbessert es nicht das eigene Image, wenn man einen anderen erniedrigt. Seien Sie also gütig und seien Sie dankbar, dass Gott es auch ist. Das ist ein Rezept für ein glückliches Leben. Ein zweiter Punkt, den ich anhand dieses Gleichnisses unterstreichen möchte, ist der traurige Fehler, der einem unterlaufen könnte, nämlich am Ende des Tages den Lohn deswegen auszuschlagen, weil es im Laufe des Tages irgendwo vermeintlich ein Problem gegeben hat. Hier steht zwar nichts davon, dass jemand seinen Denar dem Gutsbesitzer ins Gesicht geschleudert hat und ohne Geld davongestürmt ist, aber vorstellen könnte ich es mir. Meine lieben Brüder und Schwestern, was sich in dieser Geschichte zwischen 9 und 15 Uhr zugetragen hat, wird alles mit der überaus großzügigen Gesamtzahlung am Ende des Tages abgegolten. Glauben bedeutet, dass man durchhält, sich abmüht, seine Sache zu Ende bringt und es zulässt, dass die Qualen vergangener Stunden, ob echt oder eingebildet, angesichts des reichen Lohns, den es zum Schluss gibt, verblassen. Verharren Sie nicht bei Kümmernissen oder Kränkungen aus der Vergangenheit. Mögen Sie sie selbst, Ihren Nächsten oder gar, wenn ich das hinzufügen darf, diese wahre und lebendige Kirche betreffen. Das Erhabene an Ihrem Leben, am Leben Ihres Nächsten und am Evangelium Jesu Christi wird am jüngsten Tag offenkundig werden, auch wenn dieses Erhabene anfangs nicht von jedermann erkannt wird. Regen Sie sich also nicht über etwas auf, was sich um 9 Uhr morgens ereignet, wenn die Gnade Gottes doch darauf abzielt, Sie um 18 Uhr zu entlohnen. Wie auch immer Ihre Arbeitszeit an dem Tag geregelt war. In seelischer und geistiger Hinsicht verschleudern wir viel wertvolles Kapital, weil unser Gedächtnis einfach nicht von dem falschen Ton lassen kann, den wir als Kind bei einem Klavierkonzert getroffen haben oder von etwas, was der Ehepartner vor 20 Jahren gesagt oder getan haben mag und was wir ihm gewiss noch weitere 20 Jahre vorhalten wollen. Oder von einem Zwischenfall in der Geschichte der Kirche, der nichts mehr und nichts weniger beweist, als dass der Mensch es immer schwer haben wird, den Hoffnungen gerecht zu werden, die Gott in ihn setzt. Eine solche Kränkung mag zwar ihren Ausgang nicht bei Ihnen genommen haben, sie kann aber bei Ihnen ihr Ende finden. Stellen Sie sich nur vor, welcher Lohn Sie dann für Ihre Leistung erwartet, wenn der Herr des Weinbergs Ihnen in die Augen blickt und am Ende unserer irdischen Tage die Konten abgestimmt werden. Damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt. Auch in diesem Gleichnis geht es wie in allen anderen eigentlich genauso wenig um Arbeiter oder Löhne, wie es in anderen um Schafe oder Böcke geht. Es handelt von der Güte Gottes, von seiner Geduld und Vergebungsbereitschaft und vom Sühnopfer des Herrn Jesus Christus. Es geht um Großherzigkeit und Mitgefühl. Es geht um Gnade. Es unterstreicht einen Gedanken, den ich vor vielen Jahren gehört habe, dass nämlich Gott am Gottsein gewiss die Tatsache am besten gefällt, dass er barmherzig sein darf. Barmherzig vor allem auch denen gegenüber, die es nicht erwarten und oft auch meinen, es nicht zu verdienen. Ich weiß nicht, wer in der großen Menge der heute hier Versammelten hören muss, was in diesem Gleichnis über Vergebung ausgesagt wird. Aber für wie spät Sie es auch halten, wie viele Chancen Sie Ihrer Meinung nach bereits vertan haben, wie viele Fehler Sie auch schon begangen zu haben glauben, welche Talente Sie auch zu vermissen glauben und wie weit weg von zu Hause Ihren Lieben und Gott Sie zu sein vermeinen. Ich bezeuge, dass Sie nicht so weit weg sind, dass die Liebe Gottes Sie nicht erreichen könnte. Es ist gar nicht möglich, dass ein Mensch so tief sinkt, dass die Lichtstrahlen des unbegrenzten Sühnopfers Christi ihn nicht zu erreichen vermögen. Ob Sie noch kein Mitglied der Kirche sind oder ob Sie sich uns angeschlossen hatten und sich später wieder abgewandt haben, Sie können nichts angerichtet haben, was sich nicht auch wieder beheben ließe. Es gibt keine Schwierigkeit, die Sie nicht überwinden können. Es gibt keinen Traum, der im Laufe der Zeit und der Ewigkeit nicht doch wahr werden kann. Selbst wenn Sie sich verloren glauben und meinen, in der 11. Stunde als Letzter noch keine Arbeit gefunden zu haben, So steht der Herr des Weinbergs doch da und winkt sie zu sich. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade und dem Heiligen Israels zu Füßen fallen. Laben wir uns am Tisch des Herrn ohne Geld und ohne Bezahlung. Ich appelliere vor allem an die Ehemänner und Väter, an die Priestertumsträger oder baldigen Priestertumsträger, und zwar mit den Worten Lehis: Erwacht und erhebt euch aus dem Staub und seid Männer. Nicht immer, aber oft sind es die Männer, die dem Aufruf zu dienendem Herrn nicht Folge leisten wollen. Frauen und Kinder legen häufig mehr Bereitschaft an den Tag. Brüder, treten Sie vor. Tun Sie es um ihrer selbst willen. Tun Sie es um deren willen, die Sie lieben und die darum beten, dass Sie dem Ruf Folge leisten. Tun Sie es um des Herrn Jesus Christus willen, der einen unermesslichen Preis für die Zukunft gezahlt hat, die er sich für Sie wünscht. Meine lieben Brüder und Schwestern, ob Sie nun schon viele Jahre das Evangelium genießen durften, weil Sie das Glück hatten, es früh zu finden, oder ob Sie es schrittweise und erst viel später angenommen haben, oder ob Sie als Mitglied oder jemand, der es erst noch werden muss, noch etwas zögerlich sind. Ich gebe Ihnen allen Zeugnis von der erneuernden Kraft der Liebe Gottes und dem Wunder seiner Gnade. Ihm geht es um den Glauben, den Sie irgendwann entwickelt haben werden, und nicht um die Tageszeit, zu der Sie dies erreichen. Wenn Sie Bündnisse eingegangen sind, halten Sie sie. Wenn Sie noch keine eingegangen sind, schließen Sie sie. Wenn Sie welche eingegangen sind, sie aber gebrochen haben, kehren Sie um und stellen Sie sie wieder her. Es ist nie zu spät, solange der Herr des Weinbergs sagt, dass noch Zeit ist. Bitte hören Sie auf die Eingebung, die Sie jetzt in diesem Moment vom Heiligen Geist bekommen, nämlich, dass Sie die Gnade der Versöhnung, die der Herr Jesus Christus Ihnen schenkt, annehmen und die Gemeinschaft in seinem Werk genießen sollen. Schieben Sie das nicht auf. Die Zeit wird knapp. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Heiland erzählte seinen Jüngern von einem Sohn, der seinen wohlhabenden Vater verließ, in ein weit entferntes Land zog und dort sein gesamtes Erbe verprasste. Als eine Hungersnot über das Land kam, nahm der junge Mann eine niedere Arbeit an und begann, Schweine zu füttern. Er war so hungrig, dass er sogar versuchte, die Futterschoten, die für die Tiere gedacht waren, zu essen. Weit weg von daheim, dem Ort, wo er am liebsten gewesen wäre und völlig verarmt, ereignete sich etwas von ewiger Bedeutung im Leben dieses jungen Mannes. Um es mit den Worten des Heilands zu sagen, er ging in sich. Er erinnerte sich daran, wer er war. Er kannte, was ihm gefehlt hatte, und sehnte sich zunehmend nach den Annehmlichkeiten, die im Hause seines Vaters so reichlich vorhanden waren. Unser Leben lang, ob nun in dunklen Zeiten, bei Herausforderungen, Kummer oder Sünde, können wir spüren, wie der Heilige Geist uns daran erinnert, dass wir wahrhaftig Söhne und Töchter eines fürsorglichen Vaters im Himmel sind, der uns liebt. Wir sehnen uns nach den heiligen Segnungen, die er uns gewähren kann. In solchen Zeiten sollten wir uns bemühen, in uns zu gehen und in das Licht, das von der Liebe des Erlösers ausgeht, zurückzukehren. Diese Segnungen stehen allen Kindern des Vaters im Himmel rechtmäßig zu. Sich diese Segnungen, darunter auch ein Leben voller Freude und Glück zu wünschen, ist ein Grundbestandteil des Plans, den der himmlische Vater für einen jeden von uns hat. Der Prophet Alma fordert uns auf, selbst wenn ihr nicht mehr könnt, als dass ihr den Wunsch habt zu glauben, dann lasst diesen Wunsch in euch wirken. Sobald unser Wunsch nach Geistigkeit wächst, werden wir geistig unabhängig. Wie jedoch können wir uns und unseren Angehörigen dabei helfen, den Wunsch, dem Erretter nachzufolgen und sein Evangelium zu leben, stärker zu verspüren? Wie stärken wir den Wunsch, umzukehren, würdig zu werden und bis ans Ende auszuharren? Wie helfen wir unseren Jugendlichen und jungen Erwachsenen dabei, diesen Wunsch in sich wirken zu lassen, bis sie sich bekehren und durch das Sühnopfer Christi Heilige werden? Wir bekehren uns und werden geistig unabhängig, wenn wir Gebet erfüllt unsere Bündnisse leben, und zwar indem wir würdig vom Abendmahl nehmen, tempelwürdig sind und Opfer bringen, um anderen zu dienen. Um würdig vom Abendmahl zu nehmen, müssen wir uns vor Augen führen, dass wir den Bund erneuern, den wir bei der Taufe geschlossen haben. Damit das Abendmahl Woche für Woche ein geistig reinigendes Erlebnis sein kann, müssen wir uns darauf vorbereiten, und zwar bevor wir in die Abendmahlsversammlung kommen. Das tun wir, indem wir bewusst die tägliche Arbeit und unsere Freizeitgestaltung hinter uns lassen und uns von weltlichen Gedanken und Sorgen frei machen. Dadurch geben wir dem Heiligen Geist in Herz und Verstand Raum. Wir sind dann bereit, über das Sühnopfer nachzudenken. Dazu gehört mehr als nur an das Leiden und den Tod des Erlösers zu denken, denn dieses Nachdenken erleichtert uns die Erkenntnis, dass wir durch das Sühnopfer die Hoffnung, Möglichkeit und Kraft haben, echte, tief empfundene Veränderungen in unserem Leben vorzunehmen. Während wir das Abendmahlslied singen, an den Abendmahlsgebeten teilnehmen und von den Sinnbildern seines Fleisches und Blutes nehmen, bemühen wir uns gebeterfüllt um Vergebung unserer Sünden und Unzulänglichkeiten. Wir denken an die Versprechen, die wir gegeben und in der vorangegangenen Woche gehalten haben, und verpflichten uns konkret in bestimmten Bereichen, um dem Erretter in der kommenden Woche zu folgen. Sie als Eltern und Führer können Jugendlichen helfen, die unvergleichlichen Segnungen des Abendmahls zu erleben,
indem sie ihnen besondere Gelegenheiten verschaffen, das Sühnopfer kennenzulernen, darüber zu sprechen und zu entdecken, was es für sie persönlich bedeutet. Ermöglichen Sie ihnen, eigenständig in den Heiligen Schriften zu forschen und sich untereinander über ihre Erfahrungen auszutauschen. Väter, Priestertumsführer und Kollegiumspräsidentschaften haben die besondere Pflicht, den Trägern des aaronischen Priestertums dabei zu helfen, sich ernsthaft auf ihre heiligen Aufgaben beim Abendmahl vorzubereiten. Diese Vorbereitung dauert die ganze Woche über an, indem man sich nach den Grundsätzen des Evangeliums ausrichtet. Wenn junge Männer würdig und ehrfürchtig das Abendmahl vorbereiten, segnen und austeilen, folgen sie buchstäblich dem Beispiel des Heilands. Ich bezeuge, dass das Abendmahl uns Gelegenheit gibt, in uns zu gehen und eine mächtige Wandlung im Herzen zu erfahren, damit wir uns daran erinnern, wer wir sind und was wir uns am sehnlichsten wünschen. Wenn wir das Bündnis, die Gebote zu halten, erneuern, wird der Heilige Geist uns begleiten und uns in die Gegenwart des Vaters im Himmel zurückführen. Kein Wunder, dass uns geboten ist, uns oft zu versammeln, um vom Brot und Wasser zu nehmen und für unsere Seele vom Abendmahl zu nehmen. Unser Wunsch, zum Vater im Himmel zurückzukehren, wächst auch, wenn wir uns über das Abendmahl hinaus auch würdig machen, einen Tempelschein zu erhalten. Dies gelingt uns, indem wir beständig die Gebote halten. Dieser Gehorsam beginnt in der Kindheit und verstärkt sich durch das, was man im aaronischen Priestertum oder als junge Dame erlebt. Dann setzen sich Priester und Lorbeermädchen hoffentlich Ziele und bereiten sich auch gezielt darauf vor, das Endowment zu empfangen und sich im Tempel siegeln zu lassen. Welche Maßstäbe gelten für Tempelscheininhaber? Der Psalmist erinnert uns: Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der reine Hände hat und ein lauteres Herz. Die Tempelwürdigkeit verleiht uns die Kraft, die wir brauchen, um unsere Tempelbündnisse zu halten. Wie können wir persönlich diese Kraft erlangen? Wir bemühen uns, ein Zeugnis vom Vater im Himmel von Jesus Christus, vom Heiligen Geist, sowie davon zu erlangen, dass sich das Sühnopfer wirklich ereignet hat. Joseph Smith ein echter Prophet war und die Wiederherstellung sich tatsächlich zugetragen hat. Wir unterstützen unsere Führer, behandeln unsere Angehörigen gut, treten als Zeuge für die wahre Kirche des Herrn auf, besuchen die Versammlungen, ehren unsere Bündnisse, kommen unseren Aufgaben als Vater oder Mutter nach und leben tugendhaft. Sie mögen einwenden, das klinge so, als müsse man einfach nur ein treues Mitglied der Kirche sein. Das stimmt. Der Maßstab für Tempelscheininhaber ist nicht so hoch angesetzt, dass wir ihn nicht erreichen könnten. Wir müssen lediglich getreulich das Evangelium leben und den Propheten folgen. So eignen wir uns als Mitglieder mit Endowment und Tempelschein Gewohnheiten an, die eine christliche Lebensführung kennzeichnen. Dazu gehören Gehorsam, Opferbereitschaft, das Halten der Gebote, Nächstenliebe, Keuschheit im Denken und Handeln sowie Selbstlosigkeit beim Aufbau des Reiches Gottes. Durch das Sühnopfer des Heilands und die Beachtung dieser Grundsätze der Glaubenstreue erhalten wir Macht aus der Höhe, mit der wir den Schwierigkeiten des Lebens trotzen. Wir brauchen diese göttliche Macht heutzutage mehr denn je. Es ist eine Macht, die wir nur durch die Tempelverordnungen empfangen. Ich bezeuge, dass die Opfer, die wir bringen, um die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen, jede erdenkliche Anstrengung wert sind. Wenn unser Wunsch, das Evangelium zu verstehen und zu leben, zunimmt, wird es für uns ganz natürlich, einander zu dienen. Der Heiland sagte zu Petrus: Wenn du dich bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Es beeindruckt mich, wie sehr die heutige Jugend sich wünscht, anderen zu dienen und Gutes zu tun, in der Welt einen Beitrag zu leisten. Sie sehnen sich nach der Freude, die das Dienen bringt. Dennoch ist es für Jugendliche schwer zu verstehen, wie das, was sie jetzt tun, sie bereits auf künftige Gelegenheiten zu dienen, vorbereitet oder ihnen diese verbaut. Wir alle haben die zwingende Pflicht, unsere Jugendlichen zu unterstützen bei der Vorbereitung auf lebenslanges Dienen und dabei unabhängig zu werden. Neben der geistigen Unabhängigkeit, über die ich gerade gesprochen habe, gibt es auch die materielle Unabhängigkeit, wozu gehört, dass man ein Studium oder eine Berufsausbildung absolviert, lernt zu arbeiten und nicht über seine Verhältnisse lebt. Wenn wir jetzt Schulden vermeiden und Geld sparen, sind wir auf eine Vollzeitmission in künftigen Jahren vorbereitet. Sowohl materielle als auch geistige Unabhängigkeit dienen dazu, uns auf eine höhere Ebene zu führen, damit wir andere, die in Not sind, emporziehen können. Ganz gleich, ob wir alt oder jung sind. Was wir heute tun, bestimmt, welche Dienste wir morgen leisten und auch in Anspruch nehmen können. Ein Dichter sagte einmal, von allen traurigen Worten, die gesagt oder geschrieben worden sind, sind die traurigsten, es hätte sein können. Leben wir doch so, dass wir nicht ständig bedauern müssen, was wir getan oder unterlassen haben. Meine lieben Brüder und Schwestern, der junge Mann, über den der Heiland gesprochen hat und den wir als den verlorenen Sohn kennen, kam nach Hause. Sein Vater hatte ihn nicht vergessen. Sein Vater wartete auf ihn, und als der Vater ihn schon von Weitem kommen sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen und küsste ihn. Zu Ehren seines zurückgekehrten Sohnes ließ er ein Gewand und einen Ring bringen und ein Fest mit einem Mastkalb ausrichten. Eine Erinnerung daran, dass kein Segen zurückgehalten wird, solange wir auf dem Weg zurück zum Vater im Himmel getreulich ausharren. Mit der Liebe des Vaters und der Liebe seines Sohnes im Herzen rufe ich Sie auf, Ihren geistigen Wünschen nachzugeben und in sich zu gehen. Schauen Sie in den Spiegel und fragen Sie sich, lebe ich wirklich im Einklang mit meinen Bündnissen? Wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir sagen können, ich nehme jede Woche würdig vom Abendmahl, ich bin tempelwürdig und ich bringe Opfer, um anderen zu dienen und Gutes zu tun. Und wenn wir zum Tempel auch wirklich aktiv gehen. Ich gebe Ihnen mein besonderes Zeugnis, dass Gott einen jeden von uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit er für unsere Sünden sühnt. Er kennt uns und wartet auf uns, selbst wenn wir noch weit von ihm entfernt sind. Wenn wir unseren Wünschen nachgeben und in uns gehen, werden wir auf ewig ringsum umschlossen von den Armen seiner Liebe und zu Hause willkommen geheißen. Das bezeuge ich im heiligen Namen unseres Erlösers, Jesus Christus. Amen.
The choir and congregation.
Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam das Lied Auserwählt zu dienen, Nummer 163 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Zwischenlied werden Elder David S. Baxter und Elder Ulysses Soares von den 70ern zu uns sprechen. Ihnen folgt Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der 12 Apostel.
This is the 182nd
annual. Dies ist die 182. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Come to surrender and begin the glory, to send men to witness for his name. For I am wise, till the Father saw me.
Meine Botschaft richtet sich an alle Alleinerziehenden in der Kirche, die meisten davon alleinerziehende Mütter, tapfere Frauen wie Sie, die aufgrund verschiedenster Lebensumstände auf sich selbst dabei gestellt sind, Kinder großzuziehen und den Haushalt zu führen. Vielleicht sind Sie verwitwet oder geschieden. Vielleicht stehen Sie vor der schwierigen Situation, ein Kind allein aufzuziehen, weil Sie einen außerehelichen Fehltritt begangen haben, stehen jetzt aber fest im Evangelium und haben Ihr Leben geändert. Sie verdienen das größte Lob, weil Sie keine Beziehung eingehen, wenn der Preis dafür wäre, Ihre Tugendhaftigkeit aufzugeben und dem Herrn nicht mehr nachzufolgen. Und dieser Preis wäre in der Tat zu hoch. Auch wenn Sie sich mitunter fragen, warum gerade ich, so sind es doch gerade die Schwierigkeiten des Lebens, durch die wir dem Gottsein näher kommen. Unser Charakter wird ja im Schmelzofen der Anfechtung geformt. Und so geschehen zuweilen einfach Dinge, bei denen Gott die Entscheidungsfreiheit des Menschen respektiert. Daniela Waxbill hat einmal erklärt, dass wir nicht alles zusammenzählen oder nachrechnen können, da uns nicht alle Zahlen vorliegen. Doch ganz gleich, in welchen Umständen Sie leben oder was der Grund dafür sein mag, Sie sind großartig. Sie stemmen das Leben tagtäglich und erledigen einen Großteil der Arbeit, die eigentlich zwei Personen zugedacht ist, im Alleingang. Sie müssen gleichzeitig Vater und Mutter sein. Sie führen den Haushalt, wachen über die Familie, mühen sich mitunter ab, um über die Runden zu kommen und bringen erstaunlicherweise sogar Zeit und Kraft auf, um in der Kirche einen bedeutenden Beitrag zu leisten. Sie umsorgen ihre Kinder, sie weinen und beten mit ihnen und ihretwegen. Sie wollen für sie das Beste und machen sich doch jeden Abend Sorgen, dass das Beste, was sie geben können, vielleicht niemals ausreicht. Ich spreche gewöhnlich nicht über Persönliches, doch auch ich stamme aus einer solchen Familie. Den größten Teil meiner Kindheit und Jugend zog unsere Mutter uns allein in ärmlichen Verhältnissen auf. Geld wurde sorgsam eingeteilt. Sie kämpfte mit innerer Einsamkeit und sehnte sich zuweilen verzweifelt nach Unterstützung und einem Gefährten. Trotz alledem strahlte meine Mutter Würde aus, hatte ein enormes Maß an Entschlossenheit und schottischen Schneid. Glücklicherweise ging es ihr später im Leben besser als in jungen Jahren. Sie heiratete einen Neubekehrten, der verwitwet war, und wurde im London-Tempel an ihn gesiegelt, wo beide später für kurze Zeit als Verordnungsarbeiter tätig waren. Sie waren fast ein Vierteljahrhundert zusammen und führten bis zu ihrem Tode ein glückliches, zufriedenes und erfülltes Leben. Es gibt rund um die Welt viele gute Frauen wie Sie in der Kirche, die sich in einer ähnlichen Situation befinden und Jahr für Jahr dieselbe Widerstandsfähigkeit an den Tag legen. Das ist gewiss nicht das, was Sie sich früher einmal erhofft oder geplant, wofür Sie gebetet oder was Sie erwartet haben. Auf Ihrem Lebenspfad finden sich Schlaglöcher, Umwege und jede Menge Windungen, hauptsächlich deshalb, weil wir in einer gefallenen Welt leben, auf der wir ja geprüft werden und uns beweisen sollen. Derweil bemühen Sie sich in dem Bewusstsein, dass Sie die Vergangenheit zwar nicht ändern, wohl aber Einfluss auf die Zukunft nehmen können, Ihre Kinder in Rechtschaffenheit und Wahrheit aufzuziehen. Sie werden auf Ihrem Weg Segnungen erlangen, die vieles ausgleichen, auch wenn diese nicht sofort zu erkennen sind. Mit Gottes Hilfe brauchen Sie vor der Zukunft keine Angst zu haben. Ihre Kinder werden heranwachsen und Sie selig preisen und ausnahmslos alles, was Sie erreichen, wird Ihnen zur Ehre gereichen. Denken Sie bitte nie, dass Sie unter den Mitgliedern der Kirche irgendwie zweitrangig wären oder ein geringeres Anrecht als andere darauf hätten, vom Herrn gesegnet zu werden. Im Reich Gottes gibt es keine Bürger zweiter Klasse. Wenn Sie die Versammlungen besuchen und scheinbar intakte, glückliche Familien sehen oder hören, wie jemand über Familienideale spricht, freuen Sie sich hoffentlich, dass Sie einer Kirche angehören, die die Familie in den Mittelpunkt stellt und lehrt, dass sie im Plan des Vaters im Himmel, der ja möchte, dass seine Kinder glücklich sind, eine zentrale Rolle einnimmt. Und hoffentlich spüren Sie, dass wir inmitten von Unheil und sittlichem Verfall die Lehre, die Vollmacht, die Verordnungen und Bündnisse haben, die der Welt allergrößte Hoffnung bescheren und dass die Zukunft für Ihre Kinder und deren künftige Familien Glück und Freude bereithält. In der allgemeinen FAV-Versammlung im September 2006 berichtete Präsident Gordon B. Hinckley, was einmal eine geschiedene Mutter erlebte, die 7 Kinder im Alter von 7 bis 16 allein großzog. Sie war über die Straße gegangen, um einer Nachbarin etwas zu bringen. Sie erzählte, Als ich wieder zu unserem Haus ging, sah ich es hell erleuchtet. Ich hatte noch im Ohr, was meine Kinder vor ein paar Minuten gesagt hatten, als ich aus dem Haus ging. Sie fragten: Mutti, was gibt es heute zum Abendessen? Kannst du mich zur Bibliothek fahren? Ich brauche heute noch Zeichenpapier. Müde und abgespannt, wie ich war, schaute ich das Haus an und sah Licht in jedem Zimmer. Ich dachte an all diese Kinder, die darauf warteten, dass ich nach Hause kam und mich um sie kümmerte. Meine Last schien mir viel zu schwer. Ich weiß noch, dass ich durch Tränen hindurch zum Himmel aufsah und sagte: O Vater, ich kann das heute Abend nicht mehr schaffen. Ich bin zu müde. Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht heimgehen und mich allein um diese Kinder kümmern. Kann ich nicht zu dir kommen und nur für eine Nacht bei dir bleiben? Ich habe die Antwort nicht wirklich gehört, aber sie ist mir so in den Sinn gekommen. Nein, Kleines, du kannst jetzt nicht zu mir kommen. Aber ich kann zu dir kommen. Danke, Schwestern, für alles, was Sie tun, um Ihre Kinder aufzuziehen und ein liebevolles Zuhause zu bewahren, wo Güte, Frieden und Möglichkeiten zur Entfaltung vorhanden sind. Auch wenn Sie sich oft einsam fühlen, sind Sie in Wahrheit nie völlig allein. Wenn Sie geduldig und voller Glauben vorwärts streben, wird die Hand der Vorsehung an Ihrer Seite sein. Der Himmel wird Ihnen die Segnungen, die Sie brauchen, schenken. Ihr Blickwinkel und Ihre Lebenseinstellung ändern sich, wenn Sie die Augen nicht niederschlagen, sondern sie emporheben. Viele von Ihnen haben die großartige, vieles verändernde Wahrheit erkannt, dass die eigene Last leichter wird, wenn man es sich zur Aufgabe macht, die Last anderer mitzutragen. Die Lebensumstände haben sich dann gar nicht unbedingt geändert, aber die Einstellung ist eine andere. Man kann eigene Prüfungen bereitwilliger hinnehmen, ist verständnisvoller und dankbarer für das, was man hat, anstatt sich immer nach dem zu verzehren, was einem fehlt. Sie haben erkannt, dass der eigene Trostsäckel bis zum Rand gefüllt wird, wenn wir denen, deren Lebenskonto leer zu sein scheint, Kredit gewähren und Hoffnung schenken. Unser Becher ist dann wirklich reichlich gefüllt. Wenn Sie rechtschaffen leben, werden Sie und Ihre Kinder eines Tages in den segensreichen Genuss kommen, zu einer vollständigen, ewigen Familie zu gehören. Liebe Mitglieder und Führungsbeamte, können Sie die Familien Alleinerziehender noch besser unterstützen, ohne sie zu verurteilen oder abfällig von ihnen zu reden? Könnten Sie sich der Kinder in diesen Familien annehmen und vor allem den jungen Brüdern Beispiel geben, wie sich ein rechtschaffener Mann verhält und sein Leben führt? Dienen Sie Kindern, die ohne Vater aufwachsen, als nachahmenswertes Beispiel? Natürlich gibt es auch Familien, in denen der Vater alleinerziehend ist. Brüder, wir beten auch für Sie und zollen Ihnen Respekt. Diese Botschaft richtet sich auch an Sie. Liebe Alleinerziehende, ich gebe Zeugnis, dass der Himmel auf Sie herablächelt, wenn Sie Ihr Allerbestes tun, um die schwierigste Herausforderung, die ein Mensch haben kann, zu meistern. Sie sind wahrlich nicht allein. Lassen Sie die erlösende, liebevolle Macht Christi Ihr Leben hier und heute erhellen und Sie mit der Hoffnung auf die ewige Verheißung erfüllen. Fassen Sie Mut, haben Sie Glauben und Hoffnung. Seien Sie in den gegenwärtigen Lebensumständen standhaft und blicken Sie der Zukunft vertrauensvoll entgegen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
President Monson once said, may I provide...
Präsident Monson hat einmal gesagt: Bei unseren Entscheidungen können wir auf eine ganz einfache Formel zurückgreifen. Ich verrate sie Ihnen. Wer das Falsche tut, ist nie im Recht. Wer das Rechte tut, liegt niemals falsch. Präsident Monsons Formel ist einfach und direkt. Sie funktioniert genauso wie der Liahona, den Lehi erhalten hat. Wenn wir Glauben ausüben und die Gebote des Herrn gewissenhaft befolgen, erkennen wir leicht die richtige Richtung, besonders bei unseren alltäglichen Entscheidungen. Der Apostel Paulus ermahnt uns, wie wichtig es ist, im Vertrauen auf den Geist zu sehen und nicht im Vertrauen auf das Fleisch. Er sagt: Täuscht euch nicht. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, wird er ernten. Wer im Vertrauen auf das Fleisch sät, wird Verderben ernten. Wer aber im Vertrauen auf den Geist sät, wird ewiges Leben ernten. Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun, denn wenn wir darin nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Im Vertrauen auf den Geist zu sehen heißt, dass uns alle unsere Gedanken, Worte und Taten der Göttlichkeit unserer himmlischen Eltern näher bringen. Der Begriff Fleisch hingegen bezieht sich in den Schriften auf das körperlich, fleischlich gesinnte Wesen des natürlichen Menschen, durch das man sich von Gelüsten, Begierden, Verlangen und Trieben beeinflussen lässt, anstatt sich um Inspiration durch den Heiligen Geist zu bemühen. Wenn wir nicht achtsam sind, können uns diese Einflüsse und die bedrängenden Übel der Welt zu rohem, unbesonnenem Verhalten verleiten, woraus sich wiederum eine Charaktereigenschaft entwickeln kann. Um diese schlechten Einflüsse zu meiden, müssen wir befolgen, was der Herr dem Propheten Joseph Smith über das beständige Sehen im Vertrauen auf den Geist gesagt hat. Darum werdet nicht müde, Gutes zu tun, denn ihr legt die Grundlage für ein großes Werk, und aus etwas Kleinem geht das Große hervor. Damit sich unser Geist entwickelt, müssen wir jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse aus unserer Mitte verbannen, sowie in den Tagen unserer Bewährung weise sein und alle Unreinheit ablegen. Aus den Heiligen Schriften erfahren wir, dass die Verheißungen des Herrn von unserem Gehorsam abhängen und zu rechtschaffenem Verhalten anspornen. Diese Verheißungen geben unserer Seele Kraft und schenken uns Hoffnung, indem sie uns anspornen, nicht aufzugeben, trotz aller Herausforderungen des Alltags in einer Welt, deren ethische und sittliche Werte praktisch aussterben, was die Menschen erst recht veranlasst, im Vertrauen auf das Fleisch zu sehen. Wie können wir aber sicher sein, dass wir durch unsere Entscheidungen im Vertrauen auf den Geist sehen und nicht im Vertrauen auf das Fleisch? Präsident George Albert Smith sagte einmal, es gibt eine klare Grenze zwischen dem Hoheitsgebiet des Herrn und dem des Teufels. Wenn Sie auf der Seite des Herrn bleiben, stehen Sie unter seinem Einfluss und haben kein Verlangen, etwas Falsches zu tun. Setzen Sie jedoch Ihren Fuß auch nur einen Zentimeter ins Hoheitsgebiet des Teufels, verführt er Sie mit seiner Macht. Und wenn er erfolgreich ist, werden Sie nicht mehr denken und nicht einmal mehr Ihren Verstand gebrauchen können, da Sie den Geist des Herrn verloren haben. Daher müssen wir uns täglich fragen, ob unsere Entscheidungen in das Hoheitsgebiet des Herrn oder in das des Feindes bringen. Der Prophet Mormon wies sein Volk darauf hin, wie wichtig die Fähigkeit ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Darum kommt alles, was gut ist, von Gott. Und das, was böse ist, kommt vom Teufel. Denn der Teufel ist ein Feind Gottes und kämpft beständig gegen ihn und lädt ein und lockt zu sündigen und beständig das zu tun, was böse ist. Aber siehe, das, was von Gott ist, lädt ein und lockt, beständig Gutes zu tun. Wir müssen durch das Licht Christi und die Führung des Heiligen Geistes feststellen, ob uns unsere Lebensweise in das Hoheitsgebiet des Herrn führt oder nicht. Wenn wir eine gute Einstellung haben, so ist sie von Gott eingegeben, denn alles Gute kommt ja von Gott. Wenn wir hingegen eine schlechte Einstellung haben, so werden wir vom Feind beeinflusst, da er den Menschen dazu bewegt, Böses zu tun. Die Menschen in Afrika haben wegen ihrer Entschlossenheit und ihres Eifers, im Hoheitsgebiet des Herrn zu bleiben, mein Herz berührt. Selbst in widrigen Umständen sind diejenigen, die dem Ruf folgen, zu Christus zu kommen, der Welt ein Licht. Als ich vor ein paar Wochen in einer Gemeinde in Südafrika war, durfte ich zwei junge Priester begleiten, die mit ihrem Bischof und ihrem Pfahlpräsidenten einige weniger aktive Jungen aus ihrem Kollegium besuchten. Ich war sehr beeindruckt, wie mutig und demütig die beiden Priester diese Jungen aufforderten, wieder zur Kirche zu kommen. Ich bemerkte, wie sich bei dem Gespräch in ihrem Gesichtsausdruck das Licht des Erlösers widerspiegelte, das zugleich alle weiteren Anwesenden ebenfalls mit Licht erfüllte. Sie erfüllten ihre Pflicht, den Schwachen beizustehen, die herabgesunkenen Hände emporzuheben und die müden Knie zu stärken. Die Einstellung dieser beiden Priester brachte sie ins Hoheitsgebiet des Herrn und sie waren Werkzeuge in seinen Händen, als sie andere ermunterten, es ihnen gleichzutun. In Lehre und Bündnisse, Abschnitt 20, Vers 37, erklärt uns der Herr, was es bedeutet, im Vertrauen auf den Geist zu sehen und was uns wirklich ins Hoheitsgebiet des Herrn führt. Wir müssen uns vor Gott demütigen, bezeugen, dass wir mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist vorgetreten sind, der Kirche bezeugen, dass wir wahrhaftig von all unseren Sünden umgekehrt sind, den Namen Jesu Christi auf uns nehmen, entschlossen sind, ihm bis ans Ende zu dienen und durch unsere Werke kundtun, dass wir durch die Taufe in seine Kirche aufgenommen wurden. Unsere Bereitschaft, diese Bündnisse zu erfüllen, bereitet uns darauf vor, als erhöhte Wesen in die Gegenwart Gottes zurückzukehren. Die beständige Erinnerung an unsere Bündnisse muss unser Verhalten in der Familie, unseren Umgang mit unseren Mitmenschen und vor allem unsere Beziehung zum Erlöser beeinflussen. Jesus Christus hat die vollkommene Verhaltensweise vorgelebt, nach der wir uns ausrichten können, um so diese heiligen Bündnisse zu erfüllen. Der Heiland entzog sich jeglicher Einflüsse, die den Blick von seiner göttlichen Mission hätten abwenden können, insbesondere als er während seines irdischen Wirkens vom Feind oder dessen Anhängern in Versuchung geführt wurde. Obwohl er niemals sündigte, hatte er ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist und war von Liebe zu Gott und zu allen Menschen erfüllt. Er demütigte sich vor dem Vater im Himmel und stellte den eigenen Willen zurück, um das, was der Vater ihm abverlangte, in allem bis ans Ende zu erfüllen. Sogar im Augenblick höchster körperlicher und geistiger Qual, als er die Sündenlast der ganzen Menschheit auf seinen Schultern trug und Blut aus seinen Poren trat, sagte er dem Vater, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ich bete darum, liebe Brüder und Schwestern, dass wir an unsere Bündnisse denken und uns gegen die feurigen Pfeile des Widersachers wappnen. Folgen wir dem Beispiel des Heilands, damit wir im Vertrauen auf den Geist sehen und im Hoheitsgebiet des Herrn bleiben. Denken wir stets an Präsident Monsons Formel: Wer das Falsche tut, ist nie im Recht. Wer das Rechte tut, liegt niemals falsch. Dies sage ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich danke all denen, die so treu gedient haben und jetzt entlassen wurden, und unterstütze mit Begeisterung die Neuberufenen. Wenn wir Generalautoritäten der Kirche mit Mitgliedern in aller Welt zusammenkommen, erleben wir hautnah mit, welche Kraft zum Guten die Heiligen der letzten Tage doch sind. Wir loben sie für alles, was sie tun, um anderen Menschen Gutes zu tun. Diejenigen unter uns, die mit Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit betraut sind, sind sich dessen nur zu bewusst, dass viele Meinungsführer und Journalisten in den USA und rund um den Globus die öffentliche Diskussion über die Kirche und ihre Mitglieder verschärft haben. Das einzigartige Zusammentreffen mehrerer Faktoren hat den Bekanntheitsgrad der Kirche deutlich erhöht. Viele, die etwas über die Kirche schreiben, bemühen sich aufrichtig, unsere Mitglieder und unsere Lehre zu verstehen. Sie behandeln uns mit Respekt und bemühen sich um Objektivität. Dafür sind wir dankbar. Uns ist auch bewusst, dass viele Menschen nicht mit dem, was heilig ist, in Einklang sind. Der Oberrabbiner Lord Sacks aus England sprach im vergangenen Dezember an der Pontifical Gregorian University zu Führern der römisch-katholischen Kirche. Er legte dar, wie weltlich gesinnt einige Teile der Welt geworden sind. Er erklärte, einer der Schuldigen sei ein aggressiver wissenschaftlicher Atheismus, der für die Musik des Glaubens kein Gehör hat. Als großartige einleitende Vision, die im Buch Mormon steht, kann Lehis prophetischer Traum vom Baum des Lebens gesehen werden. In dieser Vision werden die Angriffe auf den Glauben, mit denen wir heutzutage konfrontiert werden, klar und deutlich beschrieben. Ebenso die große Kluft zwischen denen, die Gott lieben, verehren und sich ihm gegenüber verantwortlich fühlen, und denen, die dies nicht tun. Leahy legt einige Verhaltensweisen dar, die den Glauben zerstören. Manche Menschen sind stolz, eitel und töricht. Sie interessieren sich nur für die sogenannte Weisheit der Welt. Andere haben zwar ein gewisses Interesse an Gott, gehen jedoch in den weltlichen Nebeln der Finsternis und Sünde verloren. Manche haben von der Liebe Gottes und seinem Wort gekostet, schämen sich aber, weil man sie verspottet und geraten auf verbotene Pfade. Schließlich gibt es noch diejenigen, die mit der Musik des Glaubens im Einklang sind. Sie wissen, wer sie sind. Sie lieben den Herrn und sein Evangelium und bemühen sich beständig, seine Botschaft zu befolgen und weiterzugeben, vor allem in der Familie. Sie stehen in Einklang mit den Eingebungen des Geistes, sind empfänglich für die Macht des Wortes Gottes, üben ihre Religion in der Familie aus und bemühen sich eifrig, als Jünger Christi so zu leben, wie er gelebt hat. Uns ist bewusst, wie eingespannt sie sind. Ohne bezahlte Berufsgeistliche ruht die Verantwortung, die Kirche zu führen und zu verwalten, auf den Schultern so engagierter Mitglieder wie Ihnen. Wir wissen, dass es für die Mitglieder einer Bischofschaft oder Pfahlpräsidentschaft und viele andere an der Tagesordnung ist, Stunde um Stunde aufopferungsvollen Dienst zu leisten. Die Hilfsorganisationsleitungen und die Kollegiumspräsidentschaften bringen vorbildlich selbstlose Opfer. Dieser Dienst und diese Opfer sind bei allen Mitgliedern zu finden, bis hin zu den Berichtsschreibern, zu glaubenstreuen Heimlehrern und Besuchslehrerinnen und zu den Lehrkräften. Wir danken allen, die unverzagt als Scoutführer oder als Kindergartenbeauftragte dienen. Wir haben sie lieb und schätzen das, was sie tun und wer sie sind. Uns ist bewusst, dass manche Mitglieder an einigen Lehren des Erlösers weniger interessiert sind und nicht so treu dazustehen. Wir wünschen diesen Mitgliedern, dass der Glaube in ihnen mehr Raum gewinnt, dass sie aktiver werden und sich stärker verpflichten. Gott liebt alle seine Kinder. Er möchte, dass alle zu ihm zurückkehren. Er wünscht sich, dass jeder mit der heiligen Musik des Glaubens in Einklang steht. Das Sühnopfer des Erretters ist ein Geschenk an jedermann. Wir müssen in der Kirche lehren und verstehen, dass wir all die Menschen, die Leahy beschrieben hat, lieben und achten sollen. Denken Sie daran, dass es uns nicht zusteht zu richten. Es ist am Herrn zu urteilen. Präsident Thomas S. Monson hat uns ausdrücklich gebeten, den Mut aufzubringen, andere nicht zu verurteilen. Auch hat er jedes glaubenstreue Mitglied aufgefordert, diejenigen zu retten, die von der Frucht des Evangeliums gekostet haben und dann vom Weg abgekommen sind, sowie jene, die den engen und schmalen Pfad noch nicht gefunden haben. Wir beten, dass diese Menschen an der Stange festhalten und an der Liebe Gottes teilhaben werden, auf dass ich ihre Seele mit überaus großer Freude fülle. Zwar bezieht sich Leahys Vision auf alle Menschen, doch ist die allerwichtigste Lehre hierin die ewige Bedeutung der Familie. Die Familie ist von Gott eingerichtet, sie ist die wichtigste Einheit zu dieser Zeit und in Ewigkeit. Als Leahy von der Frucht vom Baum des Lebens, der Liebe Gottes, aß, wünschte er sich, auch seine Familie möge davon essen. Unser großer Wunsch ist es, dass wir unsere Kinder in Wahrheit und Rechtschaffenheit großziehen. Ein Grundsatz, der uns dabei behilflich sein kann, besteht darin, dass wir ein Verhalten nicht allzu sehr verurteilen, das zwar töricht und dumm, aber keine Sünde ist. Vor vielen Jahren, als unsere Kinder noch bei uns lebten, hat Elder Dallin H. Oaks erklärt, dass es wichtig ist, zwischen Fehlern, die ein Jugendlicher macht und die berichtigt werden müssen, zu unterscheiden, und Sünden, auf die Zurechtweisung und Umkehr folgen müssen. Wenn es an Weisheit fehlt, brauchen unsere Kinder Anleitung. Doch bei Sünde ist Umkehr unumgänglich. Wir stellten fest, dass dies in unserer Familie hilfreich war. Wenn wir zu Hause nach unserer Religion leben, wird unsere Familie gesegnet. Das Beispiel ist besonders wichtig. Was wir vorleben, ist so laut, dass unsere Kinder vielleicht nicht hören können, was wir sagen. Als ich fast 5 Jahre alt war, wurde meine Mutter benachrichtigt, dass ihr jüngerer Bruder ums Leben gekommen war. Als das Schlachtschiff, auf dem er gedient hatte, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs vor der japanischen Küste beschossen worden war. Diese Nachricht war für sie niederschmetternd. Sie war seelisch am Boden und ging ins Schlafzimmer. Nach einer Weile spähte ich ins Zimmer, um zu sehen, ob es ihr gut ging. Sie kniete am Bett und betete. Ein tiefer Friede überkam mich, denn sie hatte mir beigebracht zu beten und den Heiland zu lieben. Das war bezeichnend für das Beispiel, das sie mir immer gegeben hat. Mütter und Väter, die mit ihren Kindern beten, sind womöglich wichtiger als jedes andere Beispiel. Die Botschaft, das geistliche Wirken und das Sühnopfer Jesu Christi, unseres Erlösers, bilden den grundlegenden Lehrplan für die Familie. Keine Schriftstelle beschreibt unseren Glauben besser als die im 2. Nephi 25, Vers 26. Und wir reden von Christus, wir freuen uns über Christus, wir predigen von Christus, wir prophezeien von Christus und wir schreiben gemäß unseren Prophezeiungen, damit unsere Kinder wissen mögen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Eine der zugrunde liegenden Voraussetzungen in Lehis Vision ist, dass ein glaubenstreues Mitglied an der eisernen Stange festhalten muss, damit es auf dem engen und schmalen Pfad bleibt, der zum Baum des Lebens führt. Es ist für jedes Mitglied unerlässlich, zu lesen, nachzusinnen und die Schriften zu erforschen. Das Buch Mormon ist von grundlegender Bedeutung. Natürlich wird es immer Menschen geben, die die Bedeutsamkeit dieses heiligen Buchs unterschätzen oder es gar herabsetzen. Manche sehen das Ganze mit Humor. Bevor ich auf Mission ging, zitierte ein Universitätsprofessor Mark Twains Behauptung, wenn man die Wendung "und es begab sich" aus dem Buch Mormon entferne, wäre es nur noch ein Pamphlet. Als ich ein paar Monate später eine Mission in London erfüllte, las ein angesehener Professor an der University of London das Buch Mormon. Er hatte in Oxford studiert und war Experte für Ägyptologie und semitische Sprachen. Er korrespondierte mit Präsident David O. McKay und traf sich mit den Missionaren. Er teilte ihnen mit, er sei überzeugt, dass das Buch Mormon tatsächlich eine Übersetzung aus dem Wissen der Juden und der Sprache der Ägypter in dem im Buch Mormon beschriebenen Zeitraum war. Eines seiner vielen Beispiele war die Satzverbindung "und es begab sich", die, wie er sagte, widerspiegele, wie er feste Wortverbindungen, die in alten semitischen Schriften vorkommen, übersetzen würde. Dem Professor wurde erläutert, dass dieser auf seinem Beruf beruhende intellektuelle Ansatz zwar hilfreich sei, es aber dennoch unerlässlich sei, auch ein geistiges Zeugnis zu besitzen. Durch Studium und Gebet erlangte er ein geistiges Zeugnis und ließ sich taufen. Worüber sich ein bekannter Humorist also lustig machte, wurde von einem Gelehrten als fundierter Beweis für die Wahrheit des Buches Mormon angesehen, und sie wurde ihm vom Geist bestätigt. Die wichtige Lehre von der Entscheidungsfreiheit fordert, dass ein Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium auf Glauben beruhen muss und weniger auf externen oder wissenschaftlichen Beweisen. Sich wie besessen auf Dinge zu stürzen, die noch nicht vollständig offenbart wurden, etwa wie sich die jungfräuliche Geburt oder die Auferstehung des Erlösers wohl zugetragen haben oder wie Joseph Smith denn genau beim Übersetzen der Schriften vorging, bringt nichts ein und führt nicht zu geistigem Fortschritt. All das sind Fragen des Glaubens. Letztlich ist Moronis Rat die Antwort, nämlich, dass man lesen und nachsinnen und dann Gott mit aufrichtigem Herzen und wirklichem Vorsatz fragen muss, damit Wahrheiten der Schrift durch das Zeugnis des Geistes bestätigt werden können. Wenn wir uns darüber hinaus die Aufforderungen aus den Schriften ins Herz schreiben und das Evangelium leben, werden wir durch den Geist gesegnet und kommen voll Freude, Glück und vor allem Frieden in den Genuss seiner Güte. Was diejenigen, die die Musik des Glaubens hören, von denen, die kein Gehör dafür haben oder die falsch mitsingen, ganz klar trennt, ist aktives Studium der Heiligen Schriften. Es hat mich vor vielen Jahren sehr bewegt, dass ein lieber Prophet, Spencer W. Kimball, die Notwendigkeit betont hat, beständig in den Schriften zu lesen und sie zu studieren. Er hat gesagt, ich habe festgestellt, wenn ich in meiner Beziehung zu Gott nachlässig werde und es mir so vorkommt, als ob Gott mir nicht mehr zuhört und nicht mehr zu mir spricht, dann bin ich weit, weit entfernt. Wenn ich mich dann in die Heilige Schrift vertiefe, verringert sich die Entfernung. Und die Geistigkeit kehrt zurück. Ich hoffe, dass wir das Buch Mormon regelmäßig mit unseren Kindern lesen. Ich habe mit meinen eigenen Kindern darüber gesprochen. Sie haben mir von zwei Beobachtungen erzählt. Erstens, die Schriften als Familie täglich beharrlich zu lesen, ist der Schlüssel. Leicht und locker beschreibt meine Tochter, wie sie sich morgens bemühen, mit Kindern, von denen die meisten im Teenageralter sind, konsequent in den Schriften zu lesen. Sie und ihr Mann stehen früh morgens auf. Alles ist noch wie verschwommen. Sie tasten sich vorwärts und ergreifen das eiserne Treppengeländer, das dahin führt, wo die Familie zusammenkommt, um das Wort Gottes zu lesen. Beharrlichkeit ist der Schlüssel und eine Prise Humor hilft dabei. Es erfordert von jedem in der Familie jeden Tag große Anstrengung, aber es ist die Mühe wert. Zeitweilige Rückschläge werden durch Beharrlichkeit wettgemacht. Die zweite Beobachtung zeigt, wie unser jüngster Sohn und seine Frau die Schrift mit ihren kleinen Kindern lesen. Zwei ihrer vier Kinder sind zum Lesen noch zu klein. Für den Fünfjährigen haben sie sich fünf Fingerzeichen ausgedacht. Auf jedes hin sagt er etwas Bestimmtes und wird so voll ins Schriftstudium der Familie mit einbezogen. Hebt man den ersten Finger, weiß er, dass er "und es begab sich" sagen soll, sobald das im Buch Mormon vorkommt. Ich muss gestehen, ich freue mich richtig, dass diese Wendung so oft vorkommt. Übrigens, das wird junge Familien vielleicht interessieren, heißt der zweite Finger "und so sehen wir". Und wofür Finger 3, 4 und 5 stehen, überlegen sich die Eltern anhand der Wörter in dem Kapitel, das gerade gelesen wird. Wir wissen, dass das Schriftstudium in der Familie und der Familienabend nicht immer perfekt ablaufen. Vor welchen Herausforderungen Sie auch stehen mögen, lassen Sie sich nicht entmutigen. Bitte führen Sie sich vor Augen, dass der Glaube an den Herrn Jesus Christus und das Halten seiner Gebote ja die entscheidende Prüfung des Erdenslebens ist und immer sein wird. Vor allem muss ein jeder von uns erkennen, wenn man kein Gehör für die Musik des Glaubens hat, ist man mit dem Geist nicht im Einklang. So hat auch der Prophet Nephi gesagt: "Ihr habt seine Stimme gehört, und er hat mit einer leisen, sanften Stimme zu euch gesprochen, aber ihr hattet kein Gefühl mehr dafür, und so konntet ihr seine Worte nicht fühlen." Unsere Lehre ist klar. Wir sollen positiv eingestellt und guten Mutes sein. Wir heben unseren Glauben hervor, nicht unsere Ängste. Wir erfreuen uns an der Zusicherung des Herrn, dass er uns beistehen und führen und leiten wird. Der Heilige Geist bezeugt uns im Herzen, dass wir einen liebevollen Vater im Himmel haben, dessen barmherziger Plan für unsere Erlösung dank des Sühnopfers Jesu Christi in jeder Hinsicht erfüllt werden wird. Naomi W. Randall, die den Text zu dem Lied "Ich bin ein Kind von Gott" verfasst hat, hat geschrieben: "Sein Geist mich führt und er verspricht, dass Furcht vergeht, hab Glauben ich. Beschließen wir daher, wo auch immer wir uns auf dem Pfad der Nachfolge in Lehis Vision befinden, in uns und unserer Familie stärker den Wunsch zu entwickeln, Anspruch auf die unbegreifliche Gabe des Erlösers, nämlich das ewige Leben, zu erheben. Ich bete darum, dass wir in Einklang mit der Musik des Glaubens bleiben. Ich gebe Zeugnis von der Göttlichkeit Jesu Christi und davon, dass er das Sühnopfer wirklich vollbracht hat. Im Namen Jesu Christi. Amen."
We express gratitude
for all. Wir danken allen, die heute zu uns gesprochen haben. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priesterdomsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem Missionarchor der Missionarschule in Provo in Utah für die schöne Musik heute Nachmittag. Elder Richard G. Scott vom Kollegium der 12 Apostel ist der Schlusssprecher dieser Versammlung. Nach seiner Ansprache singt der Chor "Preiset den Mann". Das Schlussgebet spricht dann Elder Bruce A. Carlson von den 70ern.
Anyone who stands at this pulpit,
jeder, der hier an diesem Pult steht, um eine Ansprache zu halten, spürt die Stärke und die Unterstützung der Mitglieder in aller Welt. Und ich bin dankbar, dass diese gleiche Unterstützung auch von unserem Ehepartner auf der anderen Seite kommen kann. Vielen Dank, Janine. Der Heilige Geist teilt uns wichtige Botschaften mit, von denen wir uns im Erdenleben leiten lassen. Wenn eine solche Botschaft unmissverständlich klar und von wesentlicher Bedeutung ist, gebührt ihr der Titel Offenbarung. Handelt es sich um eine Reihe von Eingebungen, wie wir sie oftmals bekommen, um uns schrittweise zu einem erstrebenswerten Ziel zu führen, ist in meiner heutigen Botschaft Inspiration das richtige Wort. Ein Beispiel für Offenbarung ist die Weisung, die Präsident Spencer W. Kimball, nachdem er den Herrn lange und unablässig angefleht hatte, erhielt, dass allen würdigen Männern in der Kirche das Priestertum übertragen werden soll, was damals ja nur einigen Männern vorbehalten war. Ein weiteres Beispiel für Offenbarung ist diese Erkenntnis, die Präsident Joseph F. Smith zuteil wurde. Ich glaube, wir bewegen uns und leben in der Gegenwart von himmlischen Boten und Wesen. Wir sind nicht von ihnen getrennt. Wir haben einen engen Bezug zu unseren Verwandten, zu unseren Vorfahren, die uns in die Geisterwelt vorausgegangen sind. Wir können sie nicht vergessen. Wir hören nicht auf, sie zu lieben. Wir behalten sie immer in unseren Herzen, in unserer Erinnerung. Und daher sind wir mit ihnen durch Bande verknüpft und vereint, die wir nicht zerreißen können. Wenn dies schon auf uns, die wir von irdischen Schwächen umgeben sind, in unserem begrenzten Zustand zutrifft, wie einleuchtend ist es dann doch, zu glauben, dass die Getreuen, die schon im Jenseits sind, uns besser sehen können als wir sie, dass sie uns besser kennen als wir sie. Wir leben in ihrer Gegenwart, sie sehen uns. Sie sind besorgt um unser Wohl. Sie lieben uns jetzt mehr denn je. Jetzt sehen sie nämlich die Gefahren, die uns bedrängen. Daher müssen ihre Liebe für uns und ihr Wunsch, dass es uns gut geht, größer sein, als wir dies selbst für uns empfinden. Beziehungen mit Menschen, die wir kennen und lieben, können auch durch den Schleier hindurch gestärkt werden. Dies geschieht durch unser entschlossenes Bemühen, stets das Richtige zu tun. Wir können unsere Beziehung mit einem Verstorbenen, den wir lieben, auch stärken, indem wir uns bewusst machen, dass die Trennung nur vorübergehend ist und dass die im Tempel geschlossenen Bündnisse ewig sind. Wenn wir uns beständig an sie halten, sind sie der Garant dafür, dass die mit dem jeweiligen Bündnis verbundenen Verheißungen in der Ewigkeit Wirklichkeit werden. Ein eindeutiger Fall von Offenbarung in meinem Leben trat ein, als mir durch den Geist unmissverständlich eingegeben wurde, ich solle Janine Watkins bitten, sich im Tempel an mich siegeln zu lassen. Eine der bedeutenden Lektionen, die jeder von uns lernen muss, ist das Bitten. Warum möchte der Herr, dass wir zu ihm beten und ihn um etwas bitten? Weil genau das der Weg ist, wie Offenbarung empfangen wird. Wenn ich mit einer besonders schwierigen Sache konfrontiert bin, versuche ich folgendermaßen zu erkennen, was zu tun ist. Ich faste. Ich bete darum, dass ich Schriftstellen finde, die mir helfen und dass ich diese auch verstehe. Dies wiederholt sich regelmäßig. Zunächst lese ich eine Schriftstelle, ich denke darüber nach, was der Vers bedeutet und bete um Inspiration. Dann gehe ich in mich und bete darum, zu erkennen, ob ich alles erfasst habe, was der Herr von mir möchte. Oftmals stellen sich weitere Eindrücke ein, je besser ich die Lehre verstehe. Ich habe herausgefunden, dass dies ein guter Weg ist, um aus den Heiligen Schriften zu lernen. Es gibt einige praktische Grundsätze, die Offenbarung fördern. Erstens, wenn man Gefühlen wie Wut, Kränkung oder Abwehrhaltung nachgibt, vertreibt man den Heiligen Geist. Solche Gefühle müssen beseitigt werden. Andernfalls ist die Chance auf Offenbarung nur gering. Ein weiterer Grundsatz lautet, bei Humor Vorsicht walten zu lassen. Lautes, unangebrachtes Gelächter kränkt den Geist. Eine gute Prise Humor lädt Offenbarung ein. Lautes Gelächter tut das nicht. Wer Sinn für Humor hat, hat ein Ventil, wie er den Druck des Lebens ablassen kann. Der Offenbarung ebenso zuwider sind Übertreibungen oder lautstarke Äußerungen. Behutsames, leise Sprechen trägt dazu bei, dass man Offenbarung empfangen kann. Geistige Kommunikation kann ebenfalls gefördert werden, indem man auf seine Gesundheit achtet. Bewegung, eine vernünftige Portion Schlaf und gute Essgewohnheiten steigern unsere Fähigkeit, Offenbarung zu empfangen und zu verstehen. Wir leben so lange, wie es für uns vorgesehen wurde. Wir können jedoch sowohl die Qualität unseres Dienens als auch unser Wohlbefinden verbessern, indem wir wohlbedachte und richtige Entscheidungen treffen. Es ist wichtig, dass unsere tagtäglichen Beschäftigungen uns nicht davon abhalten, auf den Geist zu hören. Offenbarung kann auch in Form eines Traums gegeben werden, in einem fast unmerklichen Übergang vom Schlaf zur Wachheit. Wenn man sich dann bemüht, sofort alles zu erfassen, kann man alle Einzelheiten festhalten. Andernfalls jedoch verblasst alles sehr schnell wieder. Inspirierte Kommunikation während der Nacht wird normalerweise die ganze Zeit von dem Empfinden begleitet, dass sich etwas Heiliges ereignet. Der Herr bedient sich Personen, die uns sehr am Herzen liegen, um uns im Traum Wahrheiten kundzutun, weil wir diesen Menschen vertrauen und ihren Rat beherzigen. Wenn wir durch den Heiligen Geist belehrt werden, wird dies vom Herrn gesteuert. In einem Traum kann er es jedoch leichter verständlich für uns machen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es uns ins Herz dringt, indem die Belehrung von jemandem kommt, den wir lieben und schätzen. Wenn es den Absichten des Herrn dient, kann er uns alles in Erinnerung rufen. Dies soll nicht unsere Entschlossenheit mindern, Eingebung des Geistes festzuhalten. Wenn wir unsere Inspirationen sorgsam aufzeichnen, zeigt das Gott, dass uns das, was er uns mitteilt, heilig ist. Solche Aufzeichnungen helfen uns auch, uns besser an Offenbarung zu erinnern. Aufzeichnungen über die Führung des Geistes müssen vor Verlust und den Blicken anderer geschützt werden. In den Heiligen Schriften kommt deutlich zum Ausdruck, dass die Wahrheit, wenn man sie unablässig lebt, die Tür zur Inspiration öffnet, dass man erkennt, was zu tun ist und wo man die eigenen Fähigkeiten durch die Macht Gottes verstärken muss. In den Schriften wird beschrieben, wie das Vermögen eines Menschen Schwierigkeiten, Zweifel und scheinbar unüberwindbare Herausforderungen zu meistern, in Notzeiten durch den Herrn gestärkt wurde. Wenn Sie über solche Beispiele nachdenken, wird der Heilige Geist Ihnen im Stillen bestätigen, dass diese Begebenheiten wahr sind. Sie werden erkennen, dass Sie ähnliche Hilfe bekommen können. Ich habe gesehen, wie Menschen, die sich Herausforderungen gegenübersahen, wussten, was zu tun war. Wenn etwas über ihre eigene Erfahrung hinausging, weil sie auf den Herrn vertrauten und wussten, dass er sie zu den so dringend benötigten Lösungen führen würde. Der Herr hat gesagt, und ihr sollt euch aus der Höhe belehren lassen. Heiligt euch. Dann werdet ihr mit Macht ausgerüstet werden, damit ihr geben könnt, so wie ich es gesagt habe. Die Worte heiligt euch mögen verwirrend erscheinen. Präsident Lee erklärte mir einmal, dass man diese Worte auch so formulieren könne. Haltet meine Gebote. Wenn wir den Rat auf diese Weise lesen, wird er vielleicht klarer. Man muss geistig und körperlich rein sein und reine Absichten verfolgen, damit der Herr einen inspirieren kann. Der Herr vertraut denen, die seinen Geboten gehorsam sind. Sie haben Zugang zur Inspiration des Herrn, um zu wissen, was zu tun ist und, wenn nötig, zur göttlichen Macht, es auszuführen. Damit unsere Geistigkeit stärker wird und wir mehr darauf zurückgreifen können, müssen wir eine Umgebung für sie schaffen, wo Rechtschaffenheit herrscht. Hochmut, Stolz und Arroganz sind wie felsiger Boden, der niemals geistige Frucht hervorbringen wird. Demut ist der fruchtbare Boden, auf dem Geistigkeit wächst und der Inspiration als Frucht hervorbringt, sodass man weiß, was man tun soll. Sie verschafft uns Zugang zu göttlicher Macht, mit der wir das bewerkstelligen, was getan werden muss. Jemand, der gelobt werden will oder nach Anerkennung sucht, wird nicht in der Lage sein, durch den Geist belehrt zu werden. Wer überheblich ist oder wer sich bei Entscheidungen von seinen Gefühlen leiten lässt, wird nicht machtvoll vom Geist geführt werden. Wenn wir als Werkzeug zugunsten anderer fungieren, werden wir eher inspiriert, als wenn wir nur an uns selbst denken. Wenn wir anderen helfen, kann der Herr damit auch Weisungen verbinden, die zu unserem eigenen Nutzen sind. Der Vater im Himmel hat uns nicht auf die Erde geschickt, damit wir versagen, sondern damit wir glänzenden Erfolg haben. Es mag paradox erscheinen, aber gerade aus diesem Grund kann es manchmal sehr schwierig sein, die Antworten auf ein Gebet zu erkennen. Manchmal sind wir einfach so dumm. Wir wollen uns dem Leben stellen und verlassen uns dabei auf unsere eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten. Es ist viel klüger, wenn wir versuchen, durch das Gebet und göttliche Inspiration zu erkennen, was zu tun ist. Unser Gehorsam gewährleistet, dass wir, wenn erforderlich, göttliche Macht empfangen können, um ein inspiriertes Ziel zu erreichen. Wie viele von uns erkannte auch Oliver Cowdery nicht, dass der Herr ihm bereits Antwort auf seine Gebete gegeben hatte. Um ihm und uns die Augen zu öffnen, erging folgende Offenbarung durch Joseph Smith. Gesegnet bist du um des Willen, was du getan hast. Denn du hast mich gefragt, und siehe, so oft du gefragt hast, hast du von meinem Geist Belehrung empfangen. Wäre es nicht so gewesen, so wärst du nicht an den Ort gekommen, wo du jetzt bist. Siehe, du weißt, dass du mich gefragt hast und ich deinen Verstand erleuchtet habe. Und nun sage ich dies alles, damit du weißt, dass du durch den Geist der Wahrheit erleuchtet worden bist. Wenn Sie meinen, dass Gott nicht auf Ihre Gebete antwortet, halten Sie sich diese Schriftstellen vor Augen. Suchen Sie dann bei sich sorgfältig nach Anhaltspunkten dafür, dass er Ihnen bereits Antworten gegeben hat. Zwei Indikatoren dafür, dass eine Empfindung oder Eingebung von Gott stammt, sind, dass sie einem inneren Frieden verleiht und eine sanfte innere Wärme spüren lässt. Wenn Sie sich an diese Grundsätze halten, sind Sie darauf eingestellt, in Zeiten, in denen es darauf ankommt, Offenbarung zu erkennen. Je genauer wir dem Einfluss göttlicher Führung folgen, desto größer wird unser Glück hier und für die Ewigkeit sein. Und in desto größerem Maße werden wir Fortschritt machen und dienen können. Ich begreife noch nicht ganz, wie das vonstatten geht, aber diese Führung in unserem Leben nimmt uns nicht die Entscheidungsfreiheit. Sie können sich entscheiden, wie Sie wollen. Bedenken Sie jedoch, wenn man geneigt ist, das Rechte zu tun, erntet man inneren Frieden und Glück. Trifft man falsche Entscheidungen, gibt es dank der Umkehr einen Weg zurück. Wenn alle Bedingungen gänzlich erfüllt sind, befreit einen das Sühnopfer unseres Erretters, Jesus Christus, von den Forderungen der Gerechtigkeit, die sich aus begangenen Fehlern ergeben. Das ist so herrlich einfach und so unvergleichlich schön. Wenn man weiterhin rechtschaffen lebt, wird einem stets eingegeben, was zu tun ist. Manchmal mag einem die Erkenntnis, welche Maßnahme zu ergreifen ist, große Mühe und großes Vertrauen abverlangen. Dennoch wird einem eingegeben, was zu tun ist, wenn man die Bedingungen für solche göttliche Führung erfüllt, nämlich Gehorsam gegenüber den Geboten des Herrn, Vertrauen auf seinen göttlichen Plan des Glücklichseins und das Vermeiden von allem, was diesem zuwiderläuft. Die Kommunikation mit dem himmlischen Vater ist keine belanglose Angelegenheit. Sie ist ein heiliger Vorzug. Sie beruht auf ewig gültigen, unveränderlichen Grundsätzen. Wir erhalten Hilfe vom himmlischen Vater, weil wir Glauben üben, gehorsam sind und unsere Entscheidungsfreiheit richtig gebrauchen. Möge der Herr Sie inspirieren, die Grundsätze zu verstehen und zu nutzen, die zu persönlicher Offenbarung und Inspiration führen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Jesus anointed the prophet and seer. Our eternal Father in heaven, we've
come. Unser Vater im Himmel, wir kommen vor dich an diesem Nachmittag und ehren dich. Danken dir für das Privileg, dass wir hier sein dürfen und dass wir an der Musik und an den Botschaften hier teilnehmen dürfen. Wir danken dir für die vielen, die hierher gekommen sind, um Antworten zu finden auf schwierige Fragen, die sie in ihrem Leben beschäftigen, und dass sie aufgebaut wurden für das, was sie gefühlt haben und für das Licht, was sie erhalten haben. Wir bitten dich, dass wir auch morgen wieder hierher kommen und wieder belehrt werden von den Aposteln. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 182. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat ein gemischter Missionarschor von der Missionarsschule in Provo gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.